Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Das ist eine komische Aufforderung, ne? Aber genau so steht das im Prediger 11, Vers 1. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Okay, wenn man das so liest. Ich möchte versuchen, mit euch gemeinsam den Vers etwas zu erklären, vielleicht auch ein bisschen bildhaft. Und der Schlüssel, der liegt in dem zweiten Vers. Du wirst es nach vielen, nach einer ganzen Zeit, nach einer etlichen Wochen, Monaten, Jahren wiederfinden. Das ist der Schlüssel. In dem Vers wird eine ganz alte landwirtschaftliche Praxis beschrieben. Und zwar steht symbolisch für das Wort Brot ist das Saatgut gemeint. Und jetzt hat der Vers noch mit einem Fluss zu tun. Und das ist eine ganz alte landwirtschaftliche Praxis, hatte ich jetzt vergessen zu sagen, die in Ägypten praktiziert wird. Und jetzt hat der Vers also mit Ägypten und einem Fluss zu tun. Und jetzt mal kombinieren. Richtig, der Nil. Es geht um den Nil. Und der Nil fließt durch Ägypten und ich erkläre das mal ganz kurz. Ein bis zweimal im Jahr hat der Nil Hochwasser und da werden die Uferstreifen überschwemmt und mitunter sind die überschwemmten Uferstreifen 1 Kilometer breit. Und die Ägypter nennen das Nilschwämme. Und wenn das Wasser abgeflossen war, dann bleibt zurück fruchtbarer, dunkler Schlamm. Und dann kam das Saatgut dazu und nach einer Zeit von mehreren Wochen entstand die Frucht. Okay, also bevor wir jetzt so richtig in das Thema einsteigen, möchte ich mich mal ganz kurz vorstellen. Also Marion hat schon gesagt, danke, dass ich hier euch die Predigt überbringen darf oder das Wort Gottes überbringen darf. Ich bin Peter Wolf und bin der Papa von Jule. Und wir waren schon etliche Male hier. Ich freue mich, in eurer Gemeinde zu sein. Und ich begrüße ganz herzlich die Kinder und die Teens. Vielleicht sind auch welche da. Herzlich willkommen. Ich habe gehört, dass ihr heute mit dabei seid. Und ich habe noch eine Überraschung nachher für euch. Und mein Wunsch ist, dass den Bibelvers, dass ihr das versteht, das ein bisschen bildhaft zu erklären. Und wir fangen mal an, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wir fangen mal mit ein bisschen Geografie an. Und dazu zeige ich mal 3 Bilder. Also, das ist der Nil, von dem ich gerade erzählte. Und jetzt kommt die Stelle, genau, das ist der Nil von oben. Und hier sieht man sehr schön auf dem Bild den überschwemmten Uferstreifen. Conny und ich, wir sind mit unseren Kindern vor drei Jahren, waren wir in Ägypten und wir sind also ein Stück auf dem Nil gefahren und auch ein Stück am Nilufer entlang gefahren. Und wo ich dann so durch diese grünen Uferstreifen gefahren bin, habe ich genau an diesen Vers gedacht. Da waren zum Beispiel ganz tolle Blumen zu sehen, Bananenstauden. Und jetzt erkläre ich das mal ganz kurz. Wir sind damals nach Luxor gefahren. Luxor ist eine Millionenstadt. Und in Luxor ist der Nil ungefähr 500 Meter breit. Der Nil kommt aus dem benachbarten Sudan, fließt vorher noch durch mehrere andere Länder. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, Ägypten ist ein ganz kares Land und besteht fast nur aus Wüste. Es regnet kaum. Und wenn es nichts regnet, dann wächst natürlich nichts. Jetzt sind ja die Ägypter bekannterweise kluge Leute. Und das waren sie schon vor 3000 Jahren, nämlich vor 3000 Jahren ist dieser Vers entstanden. Aus dem Buch der Prediger, vermutlich von Salomo geschrieben. Wir wissen es nicht ganz genau, wir vermuten es aber. Und die Ägypter, die haben Folgendes gemacht. Die haben also dieses periodisch auftretende Hochwasser, also ein bis zweimal im Jahr, das haben die ausgenutzt. Und Jetzt sage ich mal ganz kurz oder erkläre mal ganz kurz, wie sie das gemacht haben. Die haben also stufenförmige Überschwemmungsbecken gebaut und diese Becken wurden in der Zeit der Nilschwemme geflutet. Und dann wurden die Becken geschlossen und damit der Schlamm sich absetzen konnte, dann wurde praktisch das restliche Wasser in die benachbarten, tiefer gelegenen Becken abgelassen. Und wenn das Wasser dann völlig abgeflossen war, dann erfolgte die Aussaat. Und dann dauerte es bis zur Ernte noch ein paar Wochen. Und die Bibel spricht im übertragenen Sinn von mehreren Tagen. Es ist also nur ein symbolischer Begriff. Und ich sagte es gerade, in diesem grünen Uferstreifen, das ist so krass der Unterschied, weil dahinter ist wirklich nur Wüste. Und in diesem krassen grünen Uferstreifen, da habe ich also Dattelpalmen gesehen, Bananenstauden, wunderschönen Blumen wie Rosen und Jasmin und dann eben auch Weizenfelder. Und genau darum geht's. Wir kommen zu unserem Bibelvers zurück. Und da möchte ich als Einleitung auch für unsere Kinder eine kleine Geschichte erzählen. Und ich habe mit meiner Enkelin Charlotte darüber gesprochen, ob ich diese Geschichte erzählen darf. Unsere Kinder sind ja vor 4 Jahren von Hunsheim bei Gummersbach nach der schönen Stralsund gezogen. Und vor dem Umzug hatte Charlotte eine kleine Eiche im Blumentopf und hat sie gezogen und hat gesagt, Opa, kannst du die vielleicht mal bei euch in den Garten pflanzen? Und das habe ich gemacht und seitdem wächst sie bei uns im Garten und wir nennen sie liebevoll Aisha. Und Charlotte fragt dann manchmal, was macht denn die kleine Eiche oder sie nennt sie anders, Aisha, wie auch immer. Und dann schicke ich ihr ein Foto aufs Smartphone und dann schon bei der Frage geht immer mein Herz auf, da freue ich mich immer drüber. Und warum ich das erzähle mit der Eiche, ich habe auch ein paar Eichen mitgebracht jetzt, das sage ich gleich, dann erkläre ich noch was dazu. Warum ich das sage oder warum ich die Eiche gewählt habe. Die Eiche wächst 4 Zentimeter im Jahr. 4 Zentimeter, das ist eine lange Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, so eine große Eiche, wie lange die gewachsen ist. Und ich habe mir also Folgendes erzählt, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe hier ein paar kleine Eichen mitgebracht. Nur das, um das mal ein bisschen zu sehen. Und jede Familie, die Kinder hat, bekommt so eine Eiche geschenkt. Und ich habe da noch ein paar mehr. Wer dann gerne noch eine haben will, sie vielleicht als Erinnerung zu Hause einpflanzen möchte, kann das gerne machen. Also das zu dieser Eiche. Und die Bibel benutzt den Jahreskreislauf der Saat und Ernte oft zur Illustration, wir wissen das, Bibelkenner wissen das, Markus 4 ist eine Geschichte von Seemann oder bei Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat Wachstum geschenkt. Und die Zeit des Wachstums ist also ein Prozess in einem bestimmten Zeitfenster. Es braucht eben Zeit, das ist nämlich heute die Botschaft, es braucht nämlich Zeit, bis Frucht entsteht. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und ich denke, ihr habt das verstanden. Es geht also heute Vormittag einmal um Saat, es geht um Frucht und es geht um Ernte. Nein, andersrum, um Saat, um Ernte, um Frucht, so rum. Und ich möchte euch einfach als Geschwister, als Freunde, auch als Kinder motivieren, die Inhalte der Bibel, diese Inhalte der Bibel an andere Menschen weiterzugeben. Das ist die Botschaft, das soll die Botschaft sein. Und um in dem Bild zu bleiben, sehen heißt hier weitersagen, weitergeben. Und dieses Weitergeben, das wird unser großes Thema sein. Und ich habe das mal so strukturiert, ich habe ein paar Gruppen und ich fange mit den Kindern an. Und zwar, was hat der Bibelvers mit euch als Kinder oder mit unseren Kindern zu tun? Und da lesen wir in 2. Mose 12, Vers 26, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet der Dienst für euch? Und da sagte uns die biblische Geschichte, Gott hatte dem Volk Israel befohlen, sich immer wieder an die Befreiung aus Ägypten zu erinnern. Und ohne diesen Erinnerungsdienst, da wäre diese wunderbare Rettung schon bald in Vergessenheit geraten. Und das war eben das Wichtige, dass die Kinder, die haben es ja nicht persönlich miterlebt, aber sie sollten sich daran erinnern. Und das wurde praktisch weitergegeben an die Kinder, Enkel, Urenkel. Es geht also um das Weitersagen. Und da gibt es so viel in der Bibel, was du weitersagen kannst. Das heißt, für dich als Mama und für dich als Papa, als Oma, als Opa, Verantwortung. Ihr habt die Verantwortung, Dinge aus der Bibel an die Kinder, an eure Enkel weiterzugeben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Verantwortung, also weiter zu sagen und weiterzugeben. Und jetzt mal eine Frage, einfach als rhetorische Frage. Wann hast du zum letzten Mal Dinge aus dem Gottesdienst deinen Kindern erklärt? Wenn sie dich zum Beispiel fragen, warum machen wir dieses und jenes so, wie wir es machen, wie wir es tun? Ist doch, finde ich, eine ganz interessante Frage, wenn das von Kindern kommt. Das ist doch eine Chance, das weiterzugeben, das vielleicht mal zu erklären, warum wir was machen, wie wir es machen. Und deswegen die Ermutigung, wirf dann an die Eltern jetzt in dem Moment, an die Kinder, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Die zweite Gruppe ist die Verantwortung der Eltern. Es geht so ein bisschen fließend ineinander über. Auch die Frage, was hat dieser Vers mit euch als lieben Eltern zu tun? Und da gibt es ja immer wieder die Frage, wie lange bin ich denn für meine Kinder verantwortlich? Ich habe die Frage schon ganz oft gehört bei uns in der Gemeinde. Ich hatte vorhin vergessen, mich vorzustellen. Ich komme also aus einer Brüdergemeinde in Burgstedt in Sachsen, sind wir zu Hause, gehen da schon seit über 20 Jahren, gehören wir zu der Gemeinde. Und in der Gemeinde habe ich schon oft die Frage gehört von lieben Eltern, wie lange bin ich für meine Kinder verantwortlich? Ich habe mir selber auch die Frage gestellt, ich habe mittlerweile erwachsene Kinder. Und dann höre ich dann manchmal die Frage, ich habe mich doch so bemüht und jetzt ist er oder sie einen eigenen Weg gegangen. Vielleicht einen Weg, der von Gott wegführt. Und deswegen eine kleine Ermutigung. Am Beispiel von Timotheus, Bibelkenner kennen die Geschichte, auch vermutlich, da sehen wir, wie wichtig der Dienst der Mütter und der Omas ist. Das sehen wir ganz klar am Beispiel von Timotheus. Timotheus hatte nämlich die Mutti Eunike und die Oma Lois. Und wir lesen, die beiden Frauen haben Timotheus in der Bibel unterrichtet. Das heißt, die Mutti Eunike und die Oma Lois waren an Gott gläubige Frauen. Und Paulus schreibt das mal so. Paulus stellt den beiden Frauen ein Zeugnis aus. Er sagt, der Glaube von den beiden Frauen war ungeheuchelt. Ein Wort, was es heute nicht mehr so gibt. Aber der Glaube war echt. Das schreibt Paulus über die beiden Frauen. Über den Vati von Timo lesen wir nicht so viel. Bibelausleger meinen, dass er im Gegenteil zu seiner Mutti vielleicht dem Glauben etwas gleichgültig eingestellt war. Drückt es mal diplomatisch aus. In jedem Fall war es ein geteiltes Elternhaus. So, und Timotheus, und das ist das Spannende an der Geschichte, Timotheus wurde einer der treuesten Begleiter von Paulus. Und Paulus hat Timotheus irgendwann mal genannt, mein echtes Kind im Glauben. Er wurde, schreibt er dann in 1. Timotheus 4, Vers 12, er wurde ein Vorbild im Wort, im Wandel, in Liebe und im Glauben. Und jetzt möchte ich dich nochmal ganz persönlich als Mama, als Papa, als Oma, als Opa motivieren. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Die dritte Gruppe, auch ganz wichtig, sind die Mitarbeiter in eurer Gemeinde. Ich denke da mal ganz zuerst an die Kinderstundenmitarbeiter, an die Jugendstundenmitarbeiter, vielleicht auch Mitarbeiter in den Hauskreisen und weitere Mitarbeiter. Lieber Mitarbeiter, du säst Worte aus der Bibel. Also Saatgut, du gibst Saatgut aus der Bibel weiter, du sagst es weiter. Und wisst ihr was? Das Schöne ist, in der Bibel sind Worte enthalten. Du trägst also kein Kreuz durch die Gegend, wie manche das bei einer Prozession tun. Du hast Worte, die weitergegeben werden. Das finde ich ganz, ganz großartig. Nochmal, lieber Mitarbeiter, es geht um Samen, den du ausstreust. Und ich bin überzeugt, Das ist einer der wichtigsten und gleichzeitig auch verantwortungsvollsten Dienste in eurer Gemeinde. Und jetzt komme ich mal zu der Frucht. Du siehst oft die Frucht nicht. Ich spiele das mal durch. Ich habe jahrelang auch Kinderstunde gemacht. Da sind die Kinder in der Kinderstunde und dann haben wir vielleicht Einsegnung und dann gehen sie ihren eigenen Weg. Was ist dann mit der Frucht? Und deswegen habe ich ein Lied als Motivation für euch Mitarbeiter rausgesucht. Und wir hören da mal ganz kurz rein. Das ist ein englisches Lied und ich lese hinterher den deutschen Text vor. Das Lied heißt Thank You. Und es erzählt davon, dass eure Mühe nicht vergeblich ist, wenn ihr die Frucht auch nicht seht gleich. Nach dem Lied lese ich den deutschen Text durch. Wir hören mal kurz rein.
Someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed. So glad you came.
Dankeschön. Also das war das Lied auf Englisch und ich lese mal ganz kurz den. Ich finde das so einen wirklich beeindruckenden Text und mir kommen da oft die Tränen, weil ich da auch selber an eigene Erlebnisse denke. Also das ging in dem, ich habe das mal den deutschen Text auf die Folien geschrieben. Ich träumte, ich war im Himmel, wir gingen auf Straßen aus Gold und neben dem kristallklaren Meer hörten wir die Engel singen. Und dann rief jemand meinen Namen und ich drehte mich um und sah einen jungen Mann. Er lächelte und sagte, kennen Sie mich noch? Und er sagte zu mir, ich war in Ihrer Sonntagsschule und Sie waren mein Sonntagsschullehrer, also Kinderstundenlehrer. Ich war damals 8 Jahre alt. Und jeden Sonntag beteten sie für mich und eines Tages, als sie dieses Gebet gesprochen haben, da habe ich den Herrn Jesus mein Herz geschenkt. Ich bin ein Leben, das geändert wurde. Ich danke ihnen, dass sie mir Jesus nahegebracht haben. Und der Refrain, das ist die Motivation für dich als Mitarbeiter. Danke, dass du dich dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt hast. Ich bin ein Leben, das sich verändert hat. Danke, dass du dich dem Herrn zur Verfügung gestellt hast. Ich bin so froh, dass du dies getan hast. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. Und jetzt habe ich noch eine Gruppe. Ihr lieben altgewordenen Geschwister, auch für euch habe ich noch eine Motivation. Und auch die Frage, was hat dieser Bibelvers mit euch lieben altgewordenen Geschwistern zu tun? Und ich habe eine ganz berührende Geschichte entdeckt und die habe ich in der Zeitschrift Die Perspektive, ist vielleicht hier nicht so bekannt, die Perspektive ist eine Zeitschrift, so wie die Gemeinde bei Baptistengemeinden. Und da habe ich diese Geschichte entdeckt und ich möchte auch gerne die Quelle angeben, dass ich die da gelesen habe, dass es nicht meine Geschichte ist. Und ich will die Geschichte einfach mal vorlesen als Mutmacher, als Motivation für euch lieben alten, altgewordenen Geschwister. Die Geschichte heißt Die letzte Möglichkeit. Und zwar geht es darum, viele Frauen und Mütter haben in den 1950er Jahren am Bahnhof auf ihre Söhne gewartet, die irgendwann in den Krieg mussten und bis jetzt noch nicht wiedergekommen sind. Und dann sind diese Söhne oft in russische Kriegsgefangenschaft geraten und die Mütter, oft die Mütter, weil die Väter nicht mehr gelebt haben, haben jahrelang auf ein Lebenszeichen gewartet. Und dann kam die Situation, dass Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler, im Jahr 1955 mit der sowjetischen Regierung verhandelt hatte, dass die letzten 10.000 Kriegsgefangenen, deutschen Kriegsgefangenen aus Russland nach Deutschland zurückgeholt wurden. So, und jetzt die Geschichte. Woche für Woche, ich lese es mal so vor, wie ich es gelesen habe, Woche für Woche ging eine Frau zum Hauptbahnhof in Köln. Ihr Sohn war als 17-Jähriger 1945 von der deutschen Wehrmacht eingezogen worden und ist in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Und seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Aber sie hatte die Hoffnung nie aufgegeben, dass ihr Sohn noch lebt. Und sie hatte so große Hoffnung, ihren Sohn irgendwann in ihre Arme zu schließen. Und da ging sie 4 Jahre lang, das muss man sich mal vorstellen, 4 Jahre lang, Woche für Woche, einmal in der Woche zum Kölner Hauptbahnhof und hatte gehofft, ihren Sohn in die Arme zu schließen. Von 1951 bis 1955, Woche für Woche. Und mit dem allerletzten Zug, am 14. September 1955, kam ihr Sohn aus Russland nach Köln. Und diese Frau hat später gesagt, und das ist der Mutmacher für euch, diese Frau hat später gesagt, ich möchte allen verzweifelten Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen, Mut aussprechen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Betet und vertraut auf Gott. Er hat so viele Möglichkeiten, wo wir keine mehr sehen. Bitte Gott, das hat die Frau noch gesagt, bitte Gott, dass dein Kind auf den allerletzten Zug aufspringt. Und ganz wichtig, das finde ich eine ganz wichtige Zeile jetzt, haltet dein Haus stets offen für diese Rückkehr. Und ich möchte euch lieben altgewordenen Geschwistern damit Mut machen, auch uns jüngeren Geschwistern. Vielleicht betest du schon viele Jahre um deinen Sohn, um deine Tochter. Vielleicht betest du schon viele Jahre um deine Mutti, um deinen Vati, dass sie sich einfach zum Herrn Jesus bekehren. Bitte Gott, dass dein Kind auf den allerletzten Zug aufspringt. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Und als letztes, last but not least, geht es um den Herrn Jesus. Und damit möchte ich jetzt fast zum Ende kommen. Und ich lese als Abschluss, ihr habt es auf der Folie stehen, nochmal einen ganz bekannten Bibelvers vor, aus Jesaja 53, Vers 11. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und er wird sich sättigen. Was ist die Mühsal seiner Seele? Denke einmal an den Leidensweg des Herrn Jesus. Denke an seine ungerechte Verurteilung. Denke an den Hass der Leute. Denke an den beißenden Spott der Leute. Und dann stell dir die schrecklichen, unmenschlichen Leiden am Kreuz vor. Das ist die Mühsal seiner Seele. Die NEU übersetzt den Vers 11 so, nach seiner Seelenqual wird er für seine Leiden belohnt. Das heißt, dieser Vers ist so eine Art Schlussstrich, so wie der Aufruf unseres Herrn am Kreuz, es ist vollbracht. Für dich, für mich gingst du nach Golgatha, für dich, für mich hast du das Kreuz getragen, für dich, für mich hast du dich lassen schlagen. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Wenn du deine Schuld vor Gott bekannt hast, wenn du das Erlösungswerk deines Herrn am Kreuz persönlich in Anspruch genommen hast, dann bist du ein Teil dieser Frucht. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Und die Motivation schlechthin, ganz am Ende, erzählt da Jesus in Lukas 15. Das ist nämlich die Geschichte einer Frau, die hatte 10 Silbermünzen. Und eine Silbermünze hat sie verloren. Was macht diese Frau? Sie holt eine Lampe und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze wiedergefunden hat. Und als sie die Münze gefunden hat, dann ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und da sagt da Jesus dann in Vers 10, Lukas 15, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wir singen als Abschluss ein Lied und ich möchte einfach die erste Strophe von diesem wunderschönen, wie ich meine, Lied vorlesen. Und zwar, dieses Lied wird die Brücke sein zu unserer Mahlfeier, zu unserem Abendmahl. Und ich finde, das ist immer so ein bewegendes Lied. Und es heißt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich lese es einfach mal vor, weil ich finde das so auch beeindruckend. Und lasst euren Emotionen vielleicht freien Lauf. Wer möchte, kann sich auch hinstellen zu dem Lied. Ich möchte einfach, dass es auch wirklich von Herzen gesungen wird. Und danach werden wir das Mahl haben. Jesus, und damit möchte ich schließen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss mich nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann, was mich besser macht vor dir. Das hast du längst am Kreuz getan. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt.